Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
So, jetzt stell dir mal vor, wir sind, oder du arbeitest bei einer jungen, aufstrebenden Firma.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber okay,
gut. Ja, und als ein Event, was man so abhält, rein theoretisch, gehen wir auf das Stuttgarter Frühlingsfest.
Okay, kann ich mich, ja, okay.
Ja?
Versetz mich rein, Moment.
Okay.
Ja, ich bin da.
Reicht die Erinnerung noch 2 Tage zurück?
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Okay, das ist schön. So, und bevor wir da jetzt losgehen, muss man ja so sagen, wie viele Leute da kommen.
Okay, ja.
Ja. Und man kann ja auch noch angeben, wie viel da verzehrt wird.
Mhm.
So, was denkst du, wie viel Hähnchen schaffen 9 Leute?
Wie viel Hähnchen 9 Leute schaffen? Ja, mal mindestens eins pro, also eine halbe Hähnchen, schätze ich jetzt mal.
Vielleicht halbe.
Okay, gut, dann eins pro Person. Die spannendere Frage ist, wie viel Bier wird getrunken pro Person sein?
Oder wie hoch ist der Gesamtkonsum? Ja. Ja. Und das, was du da machst, wie würdest du da rangehen?
Ja, ich versuche mir eine Erwartungshaltung das zu. Vielleicht muss ich einen Sachverständigen befragen.
Vielleicht brauchst du einen Sachverständigen dafür, ja.
Kenn ich ja, dann versuche ich eine Schätzung zu ermitteln.
Ah ja. Ah, hey. So, eine bisschen komplizierte Überleitung zu unserem heutigen Thema.
Ja.
Schätzwerte in der Rechnungslegung.
Ja, genau. Und vor allem die prüferische Reaktion darauf. Also wie gehe ich als Prüfer damit um? Die gab es natürlich schon immer. Ja, auch in den IDW-PS-Zeiten noch. Aber wenn wir uns jetzt in den ISA-Zeiten seit einigen Jahren bewegen, dann nehmen da die ISA nochmal einen deutlich größeren Schwerpunkt eben darauf, wie man mit geschätzten Werten in der Rechnungslegung als Prüfer umzugehen hat. Und deswegen widmen wir uns heute mal dem ISA 540 ein wenig.
Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Gerade auch durch den ISA 315 Revised sind die auch methodisch sehr nah aneinander gerutscht.
Ja.
Waren sehr schön immer, aber jetzt natürlich noch näher. Und es wird auch transparenter, wie die miteinander zusammenarbeiten. Also ein sehr spannendes Thema, Tobi. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute so berichten wirst.
Okay, dann. Was ich berichten werde, sehr gut. Nein, aber es ist natürlich auch insofern ein spannendes Thema, weil es eigentlich mit allen Prüfungsgebieten zu tun hat. Also es ist so ein Thema, das obendrauf gedockt wird quasi auf die Prüfung, mit dem man sich als Berufseinsteiger vielleicht gar nicht so explizit beschäftigt. Aber faktisch doch in jeder Prüfungshandlung, wenn man das Anlagevermögen prüft, wenn man die Forderungen prüft und auch natürlich in den Rückstellungen, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Wir gehen nachher mal noch in die Beispiele rein. Aber vielleicht definieren wir jetzt am Anfang einfach mal, was ist denn eigentlich eine Schätzung in der Rechnungslegung? Und das definiert der ISA relativ trocken, sage ich mal. Der sagt nämlich, eine Schätzung in der Rechnungslegung ist ein Geldbetrag, bei dem die Bemessung in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen, also HGB oder IFRS im Regelfall, einer Schätzunsicherheit unterliegt. Also immer so schlau wie davor. Was ist denn eine Schätzunsicherheit? Und die definiert der Standard ganz auch ein bisschen trocken als inhärente Ungenauigkeit bei der Bewertung. Also wir wissen jetzt irgendwie, wenn es bei der Bewertung zu irgendwelchen Ungenauigkeiten kommt, dann sind wir wohl bei einer Schätzunsicherheit und damit bei geschätzten Werten.
Ja, das und jetzt mal übertragen ins reale Leben.
Genau.
Zurückkommt auf unser Beispiel vom Frühlingsfest in Stuttgart. Gehen wir mal auf den Gesamtkonsum. Jetzt nehmen wir mal an, wir wären 10 Leute an so einem Tisch. Und man würde jetzt sagen, naja, 10 Personen kommen wahrscheinlich. Es könnten aber auch nochmal 2 ausfallen. Dann haben wir da schon eine gewisse Unsicherheit drin. Das heißt, das ist schon eine Schätzung. Und dann müsste man noch den Geldbetrag schätzen pro Person. Das hat dann auch nochmal eine Ungenauigkeit und eine Schätzung in sich. Und das führt dann wiederum zu einem Eurobetrag-Schätzwert am Ende.
Genau.
Ja, also es ist nicht nur das Ergebnis, was eine Schätzunsicherheit beinhaltet, sondern auch die einzelnen Komponenten können entsprechende Schätzunsicherheit
haben. So ist es. Und jetzt kommt noch eine Gefahr dazu, die es auf dem Frühlingsfest auch geben könnte. Es könnte nämlich passieren, dass die Schätzung, die eben durch das Management durchzuführen ist in der Rechnungslegung, ein wenig einseitig ausgerichtet ist.
Ja.
Und so könnte es auf dem Frühlingsfest auch sein, dass jeder meint, er trinkt ein Bier mehr, als er eigentlich vertragen könnte Und dann haben wir eine sehr einseitige Ausrichtung und am Ende viel zu viel Bier bestellt.
Ich glaube, das wäre spannend mal zu erheben. Also diejenigen, die das, also wenn die Firma das bezahlt, ja, wie viel die schätzen und die Leute, die das konsumieren müssen, wie viel die schätzen. Ich glaube, da gibt es auch zwei Welten.
Zwei Welten.
Und jeweils auch einseitig beeinflusst aus persönlichen Interessen. So, nein, Spaß beiseite. Genau. Aber ja klar, das hat dann natürlich auch eine gewisse Schätzunsicherheit.
Ja. Und eben eine sehr hohe, ja, Einfluss, ein hoher Einflussfaktor durch das Management und durch denjenigen, der den Abschluss aufstellt, ist da eben gegeben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man hier eben gezielte Prüfungshandlungen am Ende durchführt und auch, ja, die richtigen Prüfungshandlungen durchführt.
Ja.
Jetzt gehen wir vielleicht mal noch ein bisschen Beispiele weg vom Frühlingsfest, wieder trocken in die Bilanz rein. Wo begegnet euch eigentlich diese Schätzungsunsicherheit? Da gibt's viele denkbare Beispiele. Wenn wir jetzt mal im Anlagevermögen beginnen, dann ist wahrscheinlich die größte Schätzung, die es dort gibt, einfach die Nutzungsdauern, die für die jeweiligen Anlage- oder Vermögensgegenstände eben hinterlegt sind, über die die Abschreibung dann eben ermittelt wird. Und je nachdem, wie ich diese Nutzungsdauer schätze, ob eher konservativ oder vielleicht ein bisschen, ja, kürzer dann auch, habe ich eben Einfluss auf mein Ergebnis. Und die muss ich ja in der Prüfung auch irgendwie plausibilisieren. Jetzt können viele sagen, ja, ich nutze da die steuerlichen AFA-Tabellen. Klassiker. Auch das ist irgendwie eine Schätzung. Aber irgendwie kommen wir da ja auch in der Prüfung am Ende dazu zu sagen, diese Nutzungsdauer ist angemessen oder nicht.
Ja, und die Schätzung, sagen wir, für so klassische Güter, die sind relativ easy, weil man kann ja schauen, wie war es in der Vergangenheit. Man kann sich die steuerlichen AFA-Tabellen als Orientierungshilfe ranziehen, nicht als umgekehrte Maßgeblichkeit. Ich denke, wo es ein bisschen kritischer wird und wo man wirklich drüber nachdenken muss, ist das Thema Abschreibung von Geschäfts- oder Firmenwert, weil das ist ja wieder höchst individuell. Den hat man auch nicht so oft, sondern das tritt ja vielleicht alle paar Jahre mal auf. Da gibt ja auch das HGB eine gewisse Vereinfachung vor. Wenn man es nicht verlässlich schätzen kann, nimmt man 10 Jahre. Steuerlich sind es 15 Jahre. Vorsicht, latente Steuern gegebenenfalls. Aber es ist halt so, dass man sich auf den Individualfall zurückziehen muss und dann überlegen muss, okay, sind es vielleicht 4 Jahre, sind es 5 Jahre, sind es aber vielleicht auch 15 Jahre handelsrechtlich. Da hat man schon das Thema einer größeren Schätzungssicherheit und da ist es auf jeden Fall ratsam, sich das genauer anzuschauen.
Genau, sehr gut. Dann haben wir auch ein ganz klassisches Prüfungsgebiet für den Berufseinstieg, die Forderungen und dann natürlich das ganze Wertberichtigungsthema, wenn es um die EWB und PWB geht. Das ist der PWB-Prozentsatz meistens irgendwas, was in der Historie mal festgelegt wurde, was vielleicht jetzt auch nicht laufend überprüft wird, ob das angemessen ist, macht vielleicht auch nicht den Riesenbetrag am Ende aus. Aber natürlich ist auch der irgendwie in irgendeiner Form eine Schätzung, ob ich jetzt 0,5% oder 1% oder 2% meiner offenen Forderungen zum Jahresende pauschal wertberichtige, muss natürlich eigentlich irgendwie durchs Management ermittelt worden sein.
Ja, und ich habe noch ein anderes Thema bei EWB. Oh, ich hatte nämlich so einen Spezialfall.
Okay.
Jeder kennt ja die klassischen Regelungen 30, 60, 90 Tage, ja, 10%, 20%, 30%, ich weiß es auch nicht, aber so in der Form, ja.
Ja.
Und war ja auch beim Mandanten, habe ich mir das angeschaut und habe ihn gefragt, warum er denn die 30, 60, 90 Tage anwendet, wenn er ein Zahlungsziel hat von 90 Tagen. Also da macht es,
ja. Sehr gut.
Ja, genau. Und dann, wenn man 90 Tage Zahlungsziel hat und man geht jetzt auf die Überfälligkeiten und sucht sich dann wieder 30, das passt einfach nicht so zusammen, ja, sondern es muss schon auch eine ursprüngliche Zahlung irgendwie sich orientieren. Also auch da vorsichtig sein und gern hinterfragen.
Das leitet nachher sehr gut auch dazu über, was man nämlich ganz am Anfang machen muss. Man braucht nämlich ein Verständnis vom Unternehmen. Aber da gehen wir nachher genauer nochmal drauf ein. Genau. Die größten, wahrscheinlich sogar die größten Schätzunsicherheiten sind natürlich im ganzen Rückstellungsbereich. Ja, wenn man da zum Beispiel an Gewährleistungsrückstellungen denkt, da weiß man meistens nicht, man weiß irgendwie, man hat einen Schaden in sein Produkt eingebaut und da wird irgendjemand kommen und, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Autos baue und da ist irgendwie ein Teil, das ich herstelle, hat irgendwie einen Serienschaden und geht relativ regelmäßig kaputt. Ja, da muss ich mir irgendwie überlegen, wie viele Autos habe ich denn dazu ausgeliefert, wie viele davon werden wahrscheinlich kaputt gehen, wie viele werden sich melden von den Kunden überhaupt und so weiter. Das sind natürlich ganz, ganz viele Schätzunsicherheiten, die auch teilweise sehr komplex sein können, dann auch zu ermitteln und irgendwie auf einen Eurobetrag festzulegen.
Das sind auch die spannenden Themen tatsächlich. Definitiv. Also wenn man dann mit den Gewährleistungsabteilungen spricht, wenn man, keine Ahnung, mit dem Management an hoch und runter diskutiert, links und rechts. Im Zweifel wissen wir es auch nicht besser, aber was wir machen können, ist definitiv die Plausibilität, die In-sich-Stimmigkeit überprüfen. Das wird darauf, wenn wir nachher eingehen. und man kann auch externe Quellen heranziehen. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen.
Und da ist es manchmal ganz spannend zu sehen, da kriegt man dann riesen Excel-Tabellen zugeschustert, wo hinten eine Zahl rauspurzelt. Und dann stellt man manchmal nur die Frage, ja, und wie, jetzt beschreiben Sie mal, wie Sie auf die Zahl kommen. Und dann wird man ganz mit großen Augen angeschaut. Und da sieht man dann oft, dass die Modelle, die da zusammengefrickelt wurden, irgendwo herkommen. Aber der, der es eingegeben hat, sich dann auch nicht mehr so die Gedanken manchmal gemacht hat. Und ja, da muss man manchmal gar nicht so harte Fragen stellen. Da reichen manchmal schon, ja, einfach nur zu fragen, jetzt erklären Sie mal. Und dann wird's spannend.
Ja.
Genau, ja, Vorratsbewertung kann man sich natürlich auch vorstellen, Pensionsrückstellung. Das sind so die klassischen Gebiete.
Ja, und dass man ein Mandat hat, das keine Schätzwerte hat, das ist sehr außergewöhnlich.
Das stimmt.
Ja, man kann jetzt überlegen, sind sie bedeutsam für die Aussagen oder für den Jahresabschluss. Aber Schätzwerte gibt's immer. Ja, wenn man sich mal zurücklehnt und in die Decke starrt, dann kommt man auch selber drauf, wo man die zu suchen und zu finden hat.
Genau. Okay, jetzt laufen wir mal wieder den Prüfungsablauf so ein bisschen durch und überlegen uns, an welcher Stelle denn die geschätzten Werte eine Rolle spielen. Und auch hier werden wir haben in der letzten Folge über die Wesentlichkeit und wo die eine Rolle spielt, gesprochen. Auch hier werden wir sehen, dass die geschätzten Werte in jeder Phase der Prüfung eine Rolle spielen und dass man da laufend auch ein bisschen drüber nachdenken muss. Du hast das tolle Beispiel genannt, Urs, dass das Zahlungsziel bei einem Mandanten 90 Tage war, der aber schon angefangen hat, Wert zu berichtigen bei 30 Tagen und 60 Tagen. Genau. Was ist da das Wichtige, um sowas überhaupt aufdecken zu können? Wir müssen, wie in jeder Prüfung, erstmal ein Verständnis darüber, über die Einheit und das Umfeld des Unternehmens erlangen. Also was ist eigentlich die wirtschaftliche Branche des Unternehmens? Wie funktioniert es organisatorisch? Und in welchem Umfeld ist denn das tätig? Und was machen wir da typischerweise? Wir befragen einerseits vielleicht mal das Management, haben mit der Geschäftsführung ein Gespräch und nehmen natürlich die Prozesse auf, was man so in der Vorprüfung kennt. Und das ist natürlich die erste Stelle, wo man auch dann in den Gesprächen mit den Mandanten geschätzte Werte identifizieren kann schon und sich überlegen kann, wo sind denn einfach hier Schätzunsicherheiten drin und wie werden die dann ermittelt.
Mhm. Und gerade im Bereich Rückstellung hatte ich auch mal so einen Fall, da hatte ich eine Schätzung von 0, also es gibt kein Gewährleistungssachverhalt, 0%. Und wenn man da mal googelt oder mal bei möglichen Verkaufsplattformen einfach mal die Rezension durchschaut und dann feststellt, dass eben jemand schreibt, das fällt die ganze Zeit aus und so weiter und mal mit der Unterlage, dem als man dann läuft und sagt, sag mal, kann das wirklich sein, dass es 0% ist oder ist doch nämlich ein bisschen mehr und relevanter? Aber dann kommen die auch ins Denken und es ist dann ganz spannend zu beobachten, wie dieser Prozess dann voranschreitet.
Genau. Und auch an der Stelle müssen wir uns dann natürlich dann mit dem internen Kontrollsystem des Mandanten beschäftigen. Also gibt es da irgendwelche Prozesse und Kontrollen, wie diese Werte ermittelt werden? Muss da vielleicht jemand nochmal drüber schauen, das Ganze freigeben? Desto größer das Unternehmen und die Einheit ist, desto komplexer sollten da natürlich auch die Prozesse und die Kontrollen an sich sein. Wenn es jetzt ein mittelständisches Unternehmen ist, dann wird es wahrscheinlich relativ einfach sein. Das wird ein Leiter Rechnungswesen, vielleicht auch die Geschäftsführung selber sein, die da maßgeblich beeinflusst. Und umso größer, wir erinnern uns, wird natürlich auch wieder die Gefahr, dass das Ganze sehr einseitig durch das Management ausgerichtet ist. Genau. Also könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr das nächste Mal Prozesse aufnehmt, legt da auch gerne einen besonders Wert auf diese geschätzten Werte. Ja, das ist, wie gesagt, in manchen Gebieten relevanter, wenn ihr Rückstellungsprozesse aufnehmt. Aber gerade auch, wenn ihr den Verkaufsprozess aufnehmt und euch über die EWB, PWB unterhaltet, dann könnt ihr das ja so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten.
Okay.
Gut. Gerade wenn man sich in den Folgeprüfungen befindet, was man auch immer mal machen sollte und was der Standard eigentlich sehr betont, was man tun sollte, ist, dass man sich die Vorjahresschätzung mal anschaut und guckt, wurden die eigentlich getroffen in diesem Jahr. Ja, und da wird man manchmal, glaube ich, sehr interessante Ergebnisse rausbekommen. Gerade wenn es um Vorhersagen von irgendwelchen Umsatzentwicklungen geht oder irgendwelche anderen Entwicklungen. Ich glaube, da wird man manchmal sehen, dass auch komplexe Prozesse manchmal ganz schön daneben liegen in der Schätzung.
Ja, auch immer wieder spannend. Wirklich immer wieder spannend. Muss man mal gemacht haben, dann auch diese Diskussion durchzuführen. Mhm. Das wird im Laufe eurer Karriere euch immer wieder begleiten und immer wieder auf euch zu treffen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Sehr schön.
Okay, dann gehen wir mal auf Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen.
Ja.
So, und da muss man jetzt klar ein Thema besonders hervorheben, und zwar das Thema inhärente Risiko und Kontrollrisiko. Der ISA 315 sieht eine klare Trennung vor. Also zuerst habe ich die inhärenten Risiken anzuschauen und zu identifizieren und dann erst das Kontrollrisiko und dann auch entsprechende Beurteilung. Also das gibt das Trennen dieser inhärenten Risiken und der Kontrollrisiken. Früher in den PS hat man das zusammen durchgeführt. Ja, ich sag mal ganz salopp, da hat man gesagt, naja, ich habe hier vielleicht ein inhärentes Risiko, aber der Mandant hat schon eine Kontrolle implementiert, deswegen habe ich es gar nicht erst aufgenommen, ja, weil es für mich dann nicht mehr die entsprechende Relevanz hatte. Jetzt macht man das getrennt. Deswegen ist es durch den ISA 315 insbesondere der ISA 315 insbesondere zur Folge, dass viel mehr inhärente Risiken vorhanden sind innerhalb einer Prüfung, die man halt anlegen muss, die dann gegebenenfalls durch ein Kontrollrisiko ausreichend adressiert werden. Aber man muss sie getrennt voneinander identifizieren und beurteilen.
Genau. Und das ist natürlich auch die Identifizierung, wo erfolgt die in den Prozessaufnahmen, im Verständnis, dass ich über mein Unternehmen gewinne. Und wie Urs schon gesagt hat, die muss ich halt irgendwie festhalten. Und die inhärenten Risiken sind natürlich jetzt hier, wenn wir auf die geschätzten Werte schauen, ja, relativ konkret, was habe ich in meinem Prüfungsgebiet, das ich gerade aufnehme, für Schätzunsicherheiten und welche Risiken resultieren da drin. Und das wird meistens eben einerseits sein, dass ich entweder viel Unsicherheit habe in den Annahmen, die ich treffe, ja. Auch viel Subjektivität vorhanden sein kann, dass eben von einer Person und dessen, ich sag mal, Bauchgefühl, manchmal auch so ein bisschen professionellem Bauchgefühl, die Schätzung abhängt. Und das können natürlich sehr schnell sehr komplexe Sachverhalte werden. Das heißt, meine inhärenten Risiken, die ich identifiziere, werden meistens in den Bereichen Komplexität, Subjektivität und Unsicherheit relativ schnell auch höhere Risiken sein in der Beurteilung.
Und auch da ISA 315 gliedert ja jetzt die inhärenten Risiken in 5 Risikofaktoren auf. Genau. Er macht es in der Regel wahrscheinlich auf Ebene des Prüfungsziels. Das ist so, ich sag mal, die gängige Praxis. Und da gibt es eben diesen Bereich Schätzung und Schätzunsicherheit. Und den muss ich dann entsprechend adjustieren. Ich denke, in der Regel wird das dann im Bereich Bewertung sein, also im Prüfungsziel Bewertung.
Genau.
Wo man dann eben diese Schätzunsicherheit dann abbildet.
Genau. Richtig. Was ich natürlich auch haben kann in dem ganzen Thema, ist das Thema bedeutsame Risiken. Das heißt, wenn ich Schätzrisiken identifiziere und die als hoch einschätze und dann irgendwelche Risiken am sogenannten oberen Spektrum meiner Risikoidentifikation und Beurteilung liegt, dann werde ich da unter Umständen auch ein bedeutsames Risiko haben, das ich dann eben besonders adressieren muss. Und bei dem ich vor allem auch ein Verständnis über die Kontrollen bekommen muss und identifizieren muss, welche Kontrollen dieses bedeutsame Risiko adressieren. Ich muss keine Funktionsprüfung durchführen, ich muss die Kontrolle nicht testen auf ihre Wirksamkeit, aber ich muss zumindest aufnehmen, dass es oder ob es eine entsprechende Kontrolle gibt.
Ja, und da ein kleiner Schwenk, weil wir es immer mal wieder sehen, auch bei Kanzleien. Wenn man ein bedeutsames Risiko auf Aussagenebene hat, dann brauche ich zwingend eine Kontrolle dazu. Ich muss eine Kontrolle identifiziert haben.
Ja.
Wie der Tobi gesagt hat, richtigerweise, man muss sie nicht testen, aber ich muss sie identifiziert haben und es muss eine Kontrolle geben. Mhm. Jetzt ist es im Mittelstand häufig so, dass es kein explizites IKS gibt, also keine Regelung, wie man es bei DAX-Konzernen sieht, dass man da irgendwie große Kontrollmatrizen bekommt. Wenn man aber nachfragt, kommt man ziemlich schnell schon an den Punkt, dass man sagt, ey, okay, da gibt's doch eine Kontrolle. Und auch wenn es selbst nur das Management ist, die halt irgendwie monatlich nochmal die Umsatzbuchungen anschauen oder sowas, dann ist es auch eine Kontrolle.
Ja.
Also irgendwas wird schon geben. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall hindrängen, dass sowas implementiert wird.
Das ist ganz witzig, weil ich hatte in meiner Karriere einmal ein Unternehmen, das ich prüfen durfte, das im SOX-Umfeld tätig war, also im US-amerikanischen Kontrollumfeld. Und da sind die Anforderungen an Kontrollen eigentlich sehr, sehr hoch, vor allem an die Dokumentation. Aber das Witzige ist, dass ich da beim Prüfen das erste Mal so richtig verstanden habe, was eigentlich eine Kontrolle ist. Und eine Kontrolle muss nicht ein Riesenprozess sein in einem IT-System, wo jemand noch was freigibt oder so. Eine Kontrolle kann auch schon sein, dass ich einen festgelegten Prozess bei mir im Unternehmen implementiert habe, wo einfach steht, Herr Meier ist zuständig, diesen Wert zu ermitteln. Ja, und dann ist da auch schon unter Umständen das als Kontrolle ausreichend. Wenn Herr Meier eben der Experte ist, sowas zu ermitteln, dann kann das schon die Kontrolle sein. Und dass eben nicht dann der Buchhaltungsassistent im ersten Jahr irgendwie das Ganze ermittelt, sondern dass es da eine Regelung gibt. Wer ist dafür zuständig? Und wenn es dann natürlich noch eine Freigabe oder sowas gibt, dann ist es natürlich nochmal eine deutlich bessere Kontrolle. Aber da kann man für den Mittelstand einfach mitnehmen, oft gibt es da gelebte Kontrollen, die halt nicht festgehalten sind irgendwo oder nirgends stehen. Aber es ist einfach klar, dass alle zu Herrn Meier rennen, wenn diese Werte ermittelt werden. Und dann kann das schon die Kontrolle sein, einfach.
Ja, gut. Ah, heute ist eine sehr methodische Folge. Ich komme jetzt gerade auf.
Methodisch.
Hoffentlich haben wir noch niemanden abgehängt.
Sehr schön. Aber jetzt werden wir wieder ein bisschen praktischer, weil jetzt haben wir unsere ganzen Risiken identifiziert und beurteilt. Zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt ganz konkret an einem Sachverhalt bleiben wollen, wir haben eben identifiziert, dass die EWB-Prozentsätze jedes Jahr aktualisiert werden durch eine Person und ja, da ist eben eine hohe Unsicherheit einfach auch ein bisschen vorhanden, weil wir einfach nicht vorhersagen können, wie viel Forderungen werden tatsächlich ausfallen und wie viel nicht. Ja, das wäre zum Beispiel dann ein inhärentes Risiko, dass wir die Unsicherheit und Subjektivität bei den Prozentsätzen als höher einschätzen bei den EWB-Ermittlungen. Genau. Jetzt müssen wir eben auf diese identifizierten Risiken aber auch endlich mal Prüfungshandlungen planen.
Ja.
Und die planen wir natürlich auch wieder auf Prüfungsaussageebene. Also wir prüfen die Bewertung der Forderung beispielsweise oder die Bewertung einer Rückstellung und müssen hier eben dann geeignete Prüfungshandlungen planen. Und Urs, was können da so Prüfungshandlungen sein?
Ja, also ich sage immer, das ist auch gesunder Menschenverstand. Ja. Also wenn ich mir so eine Ermittlung dann anschaue, jetzt nehmen wir zum Beispiel das Beispiel EWB, da gibt's ja die Liste der Überfälligkeiten. So, da muss ich mir erstmal überlegen, okay, was habe ich denn eigentlich intern, also ab wann habe ich denn überhaupt ein Risiko? Ja, ja. Gibt's mal eine historische Ermittlung, dass man gesagt hat, okay, es gibt irgendwie eine Signifikanz, wenn Zahlungsziele um 60 Tage überschritten sind, dann fällt es halt um 10% aus, davor gibt's keine. Also ich kann mir mal anschauen, gibt es überhaupt irgendwie eine Ermittlung von dem Mandanten? Das heißt, hat er eine Methode angewendet, ja, unabhängig davon, ob es eine Beteiligungsbewertung ist oder eine Rückstellungsermittlung oder so. Also welche Methode wurde angewendet und ist sie überhaupt sachgerecht? So, dann beinhaltet ja jede Methode und jede Schätzunsicherheit logischerweise Annahmen, weil sonst bräuchte ich ja keine Schätzung. Ja? Gewisse Ausfallzahlen oder gewisse Nutzungsdauern, Herleitungen und so weiter. Das schaue ich mir dann an, ob die Annahmen plausibel sind und dann kannst du am Ende nochmal, welche Daten hat er denn verwendet? Also was hat er denn da einfließen lassen, um zum Ergebnis zu kommen? Und all das zusammengepackt ist quasi mein Ausgangspunkt und meine erste Reaktion auf so einen Schätzwert.
Genau, das ist schon mal wieder das. Ich meine, da habt ihr auch in den Prozessaufnahmen hoffentlich dann einfach ein Verständnis schon ermittelt, auf dem ihr aufbauen könnt. Und auch da muss man natürlich sehen, diese Überprüfung der Ermittlung des Mandanten und die Methoden, die können natürlich sehr einfach sein. Ja, bei den Nutzungsdauern des Sachanlagevermögens gibt es vielleicht eine interne Anweisung, wie die zu ermitteln ist. Die wird umgesetzt, dann ist das eine Methode. Ja, die kann man dann irgendwie inhaltlich prüfen. Oder eben sehr komplex werden, wenn wir wieder bei den Garantierückstellungen sind, wo eben dann vielleicht irgendwelche Projektverantwortlichen noch mit einbezogen werden, irgendwelche Sachverständigen unter Umständen sogar, die dann irgendwelche Gutachten erstellen. Da wird es dann natürlich sehr schnell sehr komplex und dann muss man auch ja wahrscheinlich deutlich mehr Zeit einplanen, diese Prüfungshandlung durchzuführen. Von dem her kann das sehr schnell gehen, sehr einfach sein oder eben ein sehr hoher Prüfungsschwerpunkt oder sehr großer Prüfungsschwerpunkt dann auch werden. Wenn ich mir die Ermittlung des Mandanten dann eingeholt habe, muss ich mir auch überlegen, was erwarte ich denn? Ja, irgendwie eine eigene Schätzung muss ich mir vornehmen. Auch da wird es natürlich oft ja sehr klein sein. Wenn man irgendwie die EWB prüft, dann erwartet man wahrscheinlich alles Überfällige ist eben mit dem ermittelten Prozentsatz, wahrscheinlich der im Vorjahr angewendet wurde, wertberichtigt worden. Dann habe ich mir da relativ schnell eine eigene Schätzung irgendwie ermittelt. Aber kann natürlich auch ebenfalls sehr komplex werden in dem Moment, wo es eben sehr komplexe Methoden sind, viele Annahmen auch dabei sind. Und unter Umständen muss ich mir als Prüfer dann auch selbst einen Sachverständigen einholen, wenn ich eben die Fähigkeiten und die Kenntnisse nicht habe, um das richtig einzuschätzen.
Ja, und da auch als Tipp, man kann auch mal so eine interne Szenarioanalyse mal erstellen. Also ich kann mal gucken, wenn sich jetzt folgende Parameter wie folgt entwickeln würden, was ist das Ergebnis? Und so einfach mal ein bisschen spielen, mal gucken, okay, was hält man für plausibel, was für unplausibel und gerade mit diesen Schätzwerten dann eben auch mal ja, spielen.
Genau. In den meisten Prüfungshandlungen wird der Schritt gar nicht so groß sein, weil er natürlich auch sehr schnell verschwimmt mit der Prüfung der Ermittlung des Mandanten. Ja, also man geht ja nicht hin und macht eine eigene Schätzung und dann nimmt man die Ermittlung oder guckt man sich die Ermittlung an. Von dem her verschwimmt es sehr schnell und ist wahrscheinlich am Ende doch irgendwie eine Prüfungshandlung. Der Standard nennt aber beides ja sehr getrennt und beides muss man in irgendeiner Form eben vornehmen. Genau, und dann, Urs, hatten wir neulich eine Folge, die sich auf nach den Stichtag bezieht. Da muss man auch noch Prüfungshandlungen durchführen.
Ja, und zwar bis zur Unterschrift, bis zum Testat, ja, das ist wichtig. Darum auch nochmal im Rahmen der sogenannten Subsequent-Event-Prüfungshandlungen auch nochmal zumindest mal abfragen, gab es irgendwelche Änderungen an den ursprünglichen Einschätzungen, ja, bis zum Testatsdatum.
Ja. Man, im Extremfall kann das auch so weit gehen, man holt sich ja im Rückstellungsbereich immer die Rechtsanwaltsbestätigung ein. Wenn da jetzt ein riesen Rechtsstreit ist, ein großer Sachverhalt und man hat vielleicht zum Beginn der Prüfung mal eine erste Bestätigung vom Rechtsanwalt bekommen und da steht aber drin, das Verfahren ist laufend und vielleicht werden da auch schon Termine genannt, die noch im Prüfungszeitraum liegen, dann wäre das auf jeden Fall ein Beispiel, dass man sich nochmal mit dem Rechtsanwalt unterhält, vielleicht auch ein Update einholt von der Bestätigung, um einfach wirklich bis zum Testatsdatum, bis zur Unterschrift am Ende alle aktuellen Ereignisse auch berücksichtigt zu haben in den Schätzungen.
Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Und es ist ja immer so, irgendwie gefühlt. Jede Rückstellung entsteht beim Mandanten im Dezember.
Ja.
Ja, die Relevanten plötzlich, ja, die kommen alle im Dezember, poppen die auf. Dann wird im Januar die erste Schätzung vorgenommen, einen Jahresabschluss festzutackern. Dann beginnt die Prüfung und die wird irgendwie Mitte März dann abgeschlossen. Und daran, an der Zeitspanne erkennt man ja schon von Anfang Mitte Januar bis Mitte März, dass da schon ganz schön viel Zeit Zeit vergeht.
So. Zeit den Fluss hinuntergefasst.
Zeit den Wasser, den Fluss runter, die Zeit. Und deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll ist, also das sind die Ergüsse quasi unseres Frühlingsfestbesuchs.
So ist es.
Scheint noch nicht so ganz fit zu sein. Dass man da eben schon mal nochmal nachfragen sollte. Und das würde ich auch empfehlen. Tatsächlich mache ich das bei großen Themen, gerade bei Rechtsanwaltsstreitigkeiten, also Rechtsstreitigkeiten, dass ich schon nochmal zumindest mal den Anwalt anrufe. Ja, also klar, man muss den Mandanten davor informieren und sagen, hey, ich würde den jetzt mal kurz anrufen und ein Update einholen. Das kann man machen, das kann man per Telefon machen, muss man nicht schriftlich machen. Wenn es aber wirklich was Großes ist und wirklich so relevant für den Jahresabschluss als Ganzes, wir hatten ja jetzt bei der letzten Folge die Wesentlichkeit, dann auf jeden Fall nochmal schriftlich einholen.
Genau. Gut.
Gut.
Sehr schön. Und
so,
dann,
Tobi, jetzt sind wir durch.
Ja, jetzt sind wir durch. Aber was muss ich mir am Ende natürlich immer überlegen, wenn ich meine Prüfungshandlung durchgeführt habe? Ich muss mir nochmal überlegen, habe ich jetzt eigentlich ausreichend und geeignete Nachweise erhalten? Und das halte ich, ich meine, das ist auch eine sehr theoretische Frage, weil man das ja selten irgendwie so richtig macht, sich am Ende nochmal alles anzugucken, weil meistens, wenn man eine Prüfungshandlung abgehakt hat, dann ist man sich auch sicher, dass man alle Prüfungsnachweise hat. Aber gerade wenn es große Schätzsachverhalte sind, die vielleicht auch noch so ein bisschen während der Prüfung leben und dann man mit dem Mandanten vielleicht auch nochmal gewisse Faktoren feinjustiert in der Prüfung, es kommt zu Änderungen, dann halte ich diesen Schritt wirklich für das Allerwichtigste, nochmal einen Schritt zurück zu tun, sich seine Dokumentation einmal anzuschauen und zu gucken, ist da jetzt wirklich noch der rote Faden erkennbar? Weil die Gefahr ist natürlich, dass ihr irgendwann mal eine Ermittlung bekommen habt von so einer Rückstellung. Dann geht ihr in die Diskussion, der Mandant bucht vielleicht nochmal nach. Ihr kriegt vielleicht nochmal eine neue Ermittlung, die aber vielleicht auch nur so halb geupdatet ist. Und am Ende, wenn man sich dann irgendjemand das sich anguckt, eure Dokumentation, dann passt halt der Startpunkt, das, was ihr mal geschrieben habt, gar nicht mehr zu dem Fazit, wo ihr kommt. Deswegen geht da wirklich nochmal einen Schritt zurück, lest alles in Ruhe durch, guckt, passen die Dokumente, die ihr vom Mandanten habt, auch wirklich noch zu dem Stand, den er am Ende bilanziert hat. Und dann könnt ihr auch einen Haken dran machen und sagen, ich habe ausreichend und geeignete Nachweise erhalten. Und dann kommt ihr auch zu einem guten Prüfungsergebnis.
Ja, das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist die einseitige Ausrichtung. Mhm. Und das ist immer wieder ein Thema, was man auch berücksichtigen sollte. Also wenn ich viele Schätzunsicherheiten habe oder Schätzwerte und die werden alle einseitig interpretiert, dann hat man ein Problem, weil das Management ja wohl offensichtlich Einfluss nimmt auf den Jahresabschluss.
Ja.
Das kann natürlich jetzt bewusst sein oder unbewusst. Der Standard sagt, das wird dann, oder der Standard definiert es dann sogar als dolos, wenn man diese einseitige Ausrichtung irgendwie identifiziert hat. Nichtsdestotrotz, man kann das nicht immer zwingend direkt unterstellen. Ich glaube, da muss man auch in das Gespräch gehen und man braucht halt so eine gewisse Ausgewogenheit. Und da muss man dann auch als Prüfer drauf achten. Das heißt, was Tobi gesagt hat, nochmal zurücklehnen, an die Decke starren. Das schadet nicht. Nochmal 5 Minuten drüber nachdenken. Habe ich alle Unterlagen bekommen? Habe ich alle Nachweise bekommen? Habe ich alle Gespräche geführt, die ich hätte führen müssen? Und dann habe ich vielleicht auch eine einseitige Beeinflussung als Ergebnis.
Und das sind natürlich auch keine Themen, die jetzt im ersten und zweiten Jahr die Themen sind, die euch dann beschäftigen. Weil wenn ich diese einseitige Ausrichtung bewerte, dann muss ich ja nicht nur mein Prüfungsgebiet kennen, sondern ich muss auch irgendwie alle anderen kennen. Deswegen ist das natürlich eine Entscheidung, die am Ende der WP irgendwie trifft. Ja. Aber wenn ihr dann schlechtes Bauchgefühl habt in eurem Prüfungsgebiet oder irgendwie sagt, also, weiß ich nicht, da waren jetzt die Gespräche vielleicht auch ein bisschen, gingen sehr immer in eine Richtung, dann redet das doch im Prüfungsteam, sprecht's an.
Ja.
Und dann kann man da ja auch zu einem Ergebnis kommen.
Schön.
Genau. Sehr gut.
Sind wir durch, Tobi, oder?
Dann sind wir einmal durch die Theorie geflogen, haben hoffentlich ein bisschen Praxis auch mit reingebracht. Und dann würde ich mal mich versuchen, das ganze Thema nochmal zusammenzufassen.
Also, 1 Minute, Tobi. Los.
Let's go. Gut, wir haben heute über die geschätzten Werte im ISA 540 gesprochen. Geschätzte Werte liegen nämlich immer dann vor, wenn ich einen Geldbetrag habe, der in der Rechnungslegung einer Schätzungsunsicherheit unterliegt. Das heißt, es muss irgendwie eine Ungenauigkeit in der Bewertung geben. Die Gefahr ist hier insbesondere, dass das Management eben diese Schätzunsicherheiten immer sehr einseitig auslegt. Beispiele sind die Nutzungsdauern im Sachanlagevermögen, die Ermittlung der EWB und PWB, das ganze Thema Rückstellungen und gegebenenfalls auch die Vorratsbewertung. Im Rahmen unserer Prüfung spielen die geschätzten Werte vom Anfang bis zum Ende eine Rolle. Wir müssen am Anfang ein Verständnis der Einheit und des Umfelds und des internen Kontrollsystems gewinnen und müssen dabei eben insbesondere auch verstehen, wo die geschätzten Werte eine Rolle spielen und wie diese ermittelt werden. Helfen kann dabei immer, sich mal die Vorjahresschätzung anzuschauen und diese mit den tatsächlichen Werten abzugleichen. In der Risikobeurteilung und Identifizierung identifizieren wir dann inhärente Risiken und Kontrollrisiken getrennt. Schwerpunkt ist hierbei insbesondere, dass wir auf Aussageebene die Komplexität, Subjektivität und Unsicherheit des jeweiligen inhärenten Risikos einschätzen und so dann gegebenenfalls auch bedeutsame Risiken aus diesen Schätzunsicherheiten identifizieren. Am Ende planen wir dann Reaktionen auf beurteilte Risiken, insbesondere auf Aussageebene. Wir gucken uns die Ermittlung des Mandanten an, welche Methoden und Annahmen verwendet wurden. Wir müssen selber eine Schätzung und eine Erwartungshaltung irgendwie treffen. Gegebenenfalls brauchen wir dafür auch einen Sachverständigen. Und dann müssen wir auch noch alle Ereignisse bis zum Testatszeitpunkt berücksichtigen, nach dem Stichtag, die sich gegebenenfalls darauf auswirken. Wenn wir dann zum Urteil kommen, dass wir ausreichend und geeignete Prüfungsnachweise erhalten haben, dann können wir unsere Prüfung abschließen.
Super, vielen Dank.
Super. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Dann kurieren wir uns jetzt aus.
Kurieren wir uns aus von den geschätzten Bieren, die wir getrunken haben. Und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Ja, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.